Das ist einigermaßen warm hinter mir, aber so rücklings möchte man es ja auch nicht erleben. Super, dass wir Taufe feiern heute Morgen. Du hast zumindest schon zwei gute Sachen heute Morgen gehört. Die eine gute Sache war, du bist in deinem Leben nicht alleine. Wenn du gedacht hast, du sitzt so in dem Zug ganz alleine und musst dich da durchquälen. Nee, musst du nicht, du hast gehört. Der Vater, der sitzt im letzten Abteil. Und er sitzt vielleicht und wahrscheinlich sogar mit dir im selben Abteil. Nur du hast es noch nicht gewusst. Die andere gute Nachricht, die du gerade eben gehört hast, ist, dass Jesus der Herr im Sturm ist. Vielleicht wütet gerade so ein Sturm in deinem Leben und du hast gerade eben gehört, dass Jesus im Sturm ist. Und noch eine gute Nachricht, er ist der Herr des Sturms. Ja, er ist der Herr des Sturms. Und nimm das heute Morgen mit. Gut, dass du hier bist. Wir feiern nämlich Gottesdienst. Und Gottesdienst ist nicht eine Veranstaltung wie Fernsehen. Du liegst davor, machst eine Dose auf, Beine hoch und ich schlafe dann demnächst ein, weil das gemütlich ist, so ein Abend. Und Gottesdienst ist anders. Gottesdienst ist, Gott möchte dir dienen. Jetzt, gerade hier, hat er vielleicht schon. Deswegen ist das wichtig, dass du mit allen Sinnen tatsächlich dabei bist und nicht so vor dich anfängst einzuschlafen, sondern sei dabei, hör zu, schau dir die Taufe an, überlege, was das alles mit dir ganz persönlich zu tun hat. Denn der lebendige Gott, in dem es in diesem und in jedem Gottesdienst zu tun hat, der hat auf jeden Fall etwas mit dir zu tun, denn er kennt dich. Und er weiß, was dich auf deinem Platz beschäftigt oder was dich bei YouTube beschäftigt, wie auch immer. Er kennt dich und er hat dir etwas zu sagen heute Morgen. Und er hat etwas richtig Gutes vor mit dir heute Morgen. Treffen sich zwei Menschen und sagt er, hey, hast du dich aber verändert? Und das kann zwei Dinge bedeuten. Und nämlich das eine, wow, du hast dich so verändert, ich erkenne dich ja gar nicht wieder. Richtig gut. Das kann aber auch bedeuten, und das sagt man denn meistens nicht, also, oh, du bist aber alt. Und du bist aber auch ein bisschen, ja, du bist irgendwie nicht mehr so ganz der gleiche, nicht derselbe. Ich erkenne dich nicht wieder. Ja, das kann passieren. In beiden Fällen ist im Vorfeld was geschehen. Entweder hast du dir vorgenommen, an dir zu arbeiten, oder an dir nagt einfach der Zahn der Zeit. Er nagt. Er nagt an jedem von uns. Nicht erst, wenn die Haare weniger und grau werden. Ist ja gut, wenn man keine mehr hat, dann sieht man es nicht. Er nagt. Stell dir vor, du bist im nächsten Moment schon nicht mehr der Alte. Im nächsten Moment schon nicht mehr. Wir können gar nicht die Alten bleiben. Aber die gute Nachricht heute Morgen ist, alle deine Versuche, nicht der Alte zu bleiben, die reichen nicht. Du schaffst das nicht, dich selbst zu optimieren. Du schaffst das nicht, dich so zu verändern, dass du zufrieden bist oder deine Frau endlich mit dir zufrieden ist. Manche Männer, die schrauben ja so rum an ihren Frauen und umgekehrt. Das klappt auch nicht, liebe Frau, du kannst aufhören. Dein Mann wird sich nicht in dein Bild verändern. Und deine Frau dich aber auch nicht in dein Bild. Es ist immer furchtbar, wenn Leute sich irgendwann ihr Hochzeitsbild angucken und sagen, wow, was ist passiert? Werde also nicht erst in 20 Jahren wach oder in 30, sondern werd in diesem Gottesdienst wach und hör die gute Nachricht. Es ist viel mehr angesagt als Optimierung und Stellschraube und wow, ich muss mal an mir arbeiten oder du solltest mal an dir arbeiten, sondern Gott hat etwas enorm Gutes für dich. Du musst nicht hier resigniert sitzen und sagen, hat alles gar kein Ende. Ich schaffe es sowieso nicht zu ändern. Du musst auch nicht sagen, ich bin so, wie ich bin und ihr müsst mich nehmen, wie ich bin. Nee, müssen wir auch nicht. Sondern wir alle haben die richtig gute Chance, neu zu werden. Das ist nochmal was anderes. Also heute Morgen, jetzt hörst du nicht, Ärmel hoch, streng dich an, ein besserer Christ, ein besserer Ehemann, eine bessere Frau, ein besseres Kind. Darum geht's überhaupt nicht. Denn Gott mischt sich ein und wir feiern heute Morgen miteinander diesen Gott, der unter uns ist. Jesus hat zu seinen Leuten mal gesagt, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Gottesdienst ist also nicht Gedenkveranstaltung, sondern Gottesdienst ist, Jesus ist mitten unter uns, er hat uns etwas zu sagen und er handelt unter uns und er handelt an dir. Was möchte er dann tun, wenn er uns dient? Ich lese uns Gottes Wort und das entdecken wir. Selbstverständlich lesen wir das in der Bibel und ich lese im zweiten Teil der Bibel, das ist das Neue Testament, im Brief des Paulus an die Christen in Ephesus. Da steht Epheser 2, 4 bis 5, aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Stell dir vor, du bist beim Arzt und der Arzt sagt, es sieht überhaupt nicht gut aus. Aber es gibt eine Chance. Und ich garantiere dir, du und auch ich, wir hängen uns woran? Wir hängen uns an das Aber. Wir hängen uns an die eine Chance. Und wir sagen, wenn es diese eine Chance gibt, dann möchte ich diese eine Chance nutzen. Und Gott spricht auch ganz häufig, aber auf jeden Fall in diesem Gottesdienst sein riesig großes Aber über dein Leben und über mein Leben auch. Das ist ein Aber gegen den Tod. Dieses Wort ist überhaupt noch nicht gefallen in diesem Gottesdienst. Wir sprechen darüber nicht. Das ist unangenehm. Eklig. Man spricht nicht über den Tod. Wir schon. Also, sein Aber gegen den Tod in uns ist seine Barmherzigkeit. Seine Barmherzigkeit. Merke dir, sein richtig großes Aber gilt uns. Das ist sein Aber, nämlich seine große Barmherzigkeit gegen den Tod in uns. Es geht nämlich tatsächlich um Leben und Tod. Es geht tatsächlich um Leben oder Tod. Das ist die radikalste Veränderung, die es geben kann in unserem Leben, nämlich vom Leben zum Tod. Und das ist ja nichts Neues. Das trifft uns tatsächlich alle. Alle. Irgendwann kommt mal unser Tod. Nur wir reden darüber nicht. Als Jugendlicher denkst du, wow, ich lebe ewig. Mit 40 kommt dir die Erkenntnis, mit 70 vielleicht, oh. Ja, aber es geht noch um eine viel radikalere Geschichte als dem Tod nach dem Leben. Die Bibel sagt nämlich was anderes. Die Bibel spricht von dem Tod vor dem Leben. Das ist ganz radikal. Du kannst ganz munter sein und du kannst sagen, wow, ich habe alle Kräfte und alle Sinnen beieinander. Ich denke überhaupt noch nicht an die Seniorenresidenz nach und ob meine Rente reichen wird, ist überhaupt gar kein Thema. Mein nächstes Ziel ist, was weiß ich, Bali oder Fortaventura oder was weiß ich was. Das ist alles, was du denkst. Du kannst lebendig sein, 1000 Pläne haben. Und Gott sagt über dein und mein Leben, du bist tot. Du bist tot. Nämlich tot für Gott. Du bist tot für Gott. Und das bedeutet, du lebst an Gott vorbei. Paulus drückt das an die Christen in Ephesus so aus. Entweder tot für Gott oder lebendig für Gott. Und das ist die Entscheidung, vor der wir stehen. Die ist noch viel, viel wichtiger als welcher Beruf, welche Frau, welches Auto, welcher Roller, welches Haus, welcher Urlaubsort, welche Arbeitsstelle. Die richtig krasse Frage in deinem Leben ist, tot für Gott oder lebendig für Gott? Und bei dieser Frage gehen sogar die Glocken von unseren Nachbarn an. Ich habe extra Tobias Bescheid gesagt. Gesagt, 10 vor 6, 10 vor 10 bin ich soweit. 10 vor 11. Also, das ist radikal. Das ist radikal. Es gibt keine Grauzone. Es gibt nicht so, ja, okay, ich bin mal so ein bisschen lebendig für Gott. Gott kann ja froh sein, dass ich überhaupt im Gottesdienst sitze. Und Gott kann ja froh sein, dass ich überhaupt meinen Gedanken an ihn wechsle. Ja, das reicht nicht. Das reicht nicht. Du hattest einen Punkt in deinem Leben, ich hatte ihn jedenfalls vor 44 Jahren. Da wusste ich, oh Annette denkt schon nach, da wusste ich, da ist eine junge Frau und es reicht nicht nachzudenken, sie liebt mich nicht, sie liebt mich nicht. Wenn ich darüber immer noch nachdenken würde, wären sie seit 42 Jahren nicht meine Frau. Es reicht nicht, darüber nachzudenken, Gott ja, Gott nein, vielleicht doch und ja, interessant und religiös und spirituell. Es ist ja auch wichtig, darüber mal nachzudenken. Das reicht nicht. Ich hätte die nächsten 40 Jahre über Annette nachdenken können. Wir wären aber nicht verheiratet. Wir hätten keine 2 Kinder. Und ich hätte die letzten 40 Jahre, ehrlich, die letzten 40 Jahre mit Annette verpasst. Habe ich aber nicht. Habe ich aber nicht. Deswegen ist das so wichtig, den Punkt zu haben, wo du sagst, wow, ich bin ja tot für Gott. Aber ich möchte lebendig sein für Gott. Es gibt keine Grauzone. Steh mal vorm Standesbeamten und sag, ich weiß nicht. Dann sagt er, ich weiß was. Entweder sagst du jetzt ja oder du gehst nach Hause. Und Gott sagt heute Morgen, sag ja und geh bloß nicht nach Hause. Ohne Ja gesagt zu haben. Und das kann man an der Stelle sogar häufiger. Es gibt ja auch Leute, die heiraten 7-mal dieselbe Frau, Richard Burton, unfassbar. In Gottes Augen tot. Paulus sagt, in Gottes Augen tot, wegen unserer Sünde. Also Paulus sagt nicht wegen eurer, sondern wegen unserer. Also das, was Paulus den Christen in Ephesus schreibt, betrifft die Christen, die Menschen in Ephesus, aber auch ihn. Und das, was wir jetzt hören, das betrifft mich und euch. Also auf jeden Fall deine Nachbarn. Aber auf jeden Fall auch dich. Wir sprechen ja gerne über die Sünde unseres Nachbarn. Was uns alles nicht passt, der hat den Rasenmäher nicht und der bringt den gelben Sack schon wieder nicht raus und überhaupt, wie der mit seinen Kindern umgeht und wie die miteinander reden und dass sie so laut sind. Also, wir sagen vielleicht, hey Menschenskinder, ich bemühe mich doch, ein netter Mensch zu sein. Und ich gehe sogar zur Kirche. Und ich lese auch schon mal in der Bibel. Und ich bete sogar. Ich sage zwar nicht laut, aber ich habe tatsächlich schon mal gebetet. Aber jeder von uns hat so kleine Geheimnisse und so kleine schwarze Schatten. Wir wissen genau, was beim Thema Sünde gemeint ist. Wir wissen das. So eine kleine Lüge tritt eine ganze Lawine los. Einmal gelogen, immer gelogen. Stellst du dich in ein etwas besseres Licht, musst du genau aufpassen, in welches Licht du dich da gestellt hast, damit du glaubwürdig bleibst. Lügen, haben wir unseren Kindern gesagt, ist so anstrengend, weil die Lüge musst du dir merken. Die Wahrheit nicht. Die Wahrheit lebst du. Wenn jemand deine Gedanken lesen könnte, vielleicht wärst du dann ruiniert. Es gibt einen eigenartigen Sog in unserem Leben. Wir wollen Gutes und hauen mit dem Ellbogen genau das um, was wir gerade Gutes tun wollten. Sehr eigenartig. Gott hat ein Ziel für unser Leben festgelegt und dieses Ziel ist mit ihm leben. Deswegen ist Sünde gar nicht zuallererst unmoralisch leben. Dann könnten ja wahrscheinlich die allermeisten von uns sagen, wow, wir leben ja moralisch, was will Gott eigentlich von mir? Wahrscheinlich sagt keiner von uns, dass er unmoralisch unterwegs ist. Wir geben uns so unsere Freiheiten. Männer sind so. Frauen sind so, habe ich noch gar nicht gehört. Aber Männer sagen das so. Ja? Wir Männer sind so. Und da werden tausend Sachen entschuldigt. Es geht um viel mehr als um Moral. Es geht um das Ziel deines Lebens. Und das Ziel deines Lebens hat Gott für dein und meinem Leben festgestellt. Er hat uns gemacht und gewollt, damit wir mit ihm leben. Er sagt, du, dein Leben ist nur komplett, wenn du dein Leben mit Gott, den Schöpfer, zusammen lebst. Unsere Sünde ist Zielverfehlung, also ohne Gott leben. Du lässt Gott vielleicht abblitzen. Gott ist im Moment für dich nicht relevant. Gott passt gerade nicht in deine Lebensplanung. Und du kümmerst dich um deine Werte selber und lässt Gott da wenig reinreden oder gar nicht. Du nimmst dein Leben selbst in die Hand. Wenn wir das tun und so leben, dann sagt Gott, wir sind tote Leute. Aber er möchte, dass wir leben. Nochmal. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Also, es geht darum, in diesem Gottesdienst tot sein und dann leben. Wer leitet denn diese radikale Veränderung in deinem Leben ein? Das ist Gott selbst. Gott will nicht, dass du dich wieder anstrengst, sondern er möchte, dass du Gott, dass du Jesus in dein Leben hineinnimmst. Gott selbst kommt uns entgegen. Gott selbst schlägt die Brücke zu uns. Gott selbst wird Mensch. Wir feiern das Weihnachten, dass er geboren wird. Wir feiern Karfreitag, dass er gestorben ist für meine, unsere Sünden. Wir haben Ostern gefeiert, dass er auferstanden ist und dass er lebt. Und Jesus ist unsere Chance, dass wir ein neues Leben anfangen. Heute Morgen geht es um dieses Aber der neuen Chance. Gott sagt, es sieht nicht gut aus. Aber es gibt eine Chance. Es gibt eine Chance. Und die eine Chance ist, dass Gott in unser Leben kommt und dass er unser Leben neu macht. Verstehen wir das? Es geht nicht um Veränderung, sondern es geht um Neuwerden, um Neu. Warum tut Gott das? Es gibt nur ein Motiv, nämlich Liebe. Gottes Liebe hat für alle Zeiten einen Namen, nämlich Jesus. Gottes Liebe ist für alle Zeiten Jesus. Mit Jesus aus Nazareth kommt Gottes Liebe in unsere Welt und in unserem Leben. Was können wir denn heute Morgen tun, damit wir vom Tod zum Leben kommen? Das erste ist, mit allem, was du bist, mit allem, was wir sind, vertrauen wir uns Jesus an. Das heißt, ich gebe mein Leben aus der Hand. Das entgleitet mir sowieso so oft. Ich staune ja manchmal selber, meine Güte, was ist los mit mir? Was passiert mit mir? Und jetzt lege ich meine Hände nicht in irgendein komisches Schicksal, auch nicht in die Hände von irgendeinem Arzt, auch nicht in die Hände von irgendeiner kosmischen Gottheit. Ich mache nicht irgendeine Yoga-Übung, sondern ich lege mich und mein Leben in die Hände des Gottes, der Mensch wird, der diese Welt erschaffen hat, der als Jesus auf diese Welt gekommen ist und gesagt hat, hey, ich liebe dich, lege dein Leben in meine Hände. Was passiert? Johannes 14, Vers 6 könnt ihr lesen. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn ich zu Jesus komme, komme ich zu Gott, dem Vater. Dann habe ich einen Vater. Dann habe ich einen Vater, zu dem wir gemeinsam sagen können, unser Vater. Dann ist Gemeinde eine Gruppe von Menschen, die sagen, unser Vater. Magst du mal sagen, unser Vater? Unser Vater. Dann guckst du dich um und sagst, ich bin ja gar nicht alleine. Ich habe hier Schwestern und Brüder. Ich habe ja eine Familie. Ich stehe gar nicht alleine da. Ich stehe hier mit Menschen zusammen, die miteinander diesem Gott vertrauen. Das ist enorm gut. Von Tod zum Leben. Was ist das Zweite? Du wendest dich also Jesus zu. Und deine Sünden bekennst du. Du kannst endlich aussprechen, was du schon immer mal sagen wolltest, was dich bedrückt, was vielleicht seit Tagen, seit Monaten, was seit Jahren auf deiner Seele lastet. Kannst du Jesus sagen oder einem Menschen deines Vertrauens sagen und Jesus vergibt dir, nimmt dich und deine Schuld und gibt dir neues Leben, ein Neuanfang, ganz neu, ohne Ballast, ohne so ein Grinsen, du änderst dich nie. Kennst du das? Wenn du schon mal angefangen hast, dich zu verändern, dann kommt so einer angeschlurft und sagt, hör auf, das schaffst du nicht. So ist Gott nicht, sondern er vergibt dir, schenkt seinen Geist eine neue Motivation zum Leben. Und dann lebst du diesen Neuanfang mit diesem Gott, der für dich ist. Und du bist nicht mehr der Alte und auch nicht die Alte und musst auch nicht in alte Muster wieder zurückfallen. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Von allem Bösen reinigen. Das ist deine Chance. Nicht nur sauber, sondern die alten Werbegucker, rein. Ja, nicht nur sauber, sondern rein. Stell dir vor, du kannst aus diesem Gottesdienst mit einer reinen Weste rausgehen. Vergebung erfahren. Eine reine Weste. Der nächste Schritt ist genau das, was wir jetzt erleben. Taufe. Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis. Ich gehöre zu Jesus. Und Taufe ist auch das öffentliche Bekenntnis von Jesus. Hey, die Jara, der Jan, die Naomi, der Clemens, Rabib gehören zu mir. Die Eigentumsverhältnisse sind geklärt. Bin ich Christ, bin ich kein Christ? Bin ich heute Christ und morgen kein Christ? Bin ich kein Christ mehr, nur weil Bibellesen schwierig wird und weil ich schon wieder eine blöde Sache gemacht habe? Bin ich mal heute Christ, morgen nicht? Fragt mal Annette, bin ich heute verheiratet und morgen nicht? Manche Männer glauben das. Manche Frauen auch. Ich nicht. Das ist so gut, in einer verlässlichen Beziehung zu leben, wo beide zueinander sagen, du kannst dich auf mich verlassen. Stimmt's, Annette? Ja, genau. Ja, unbedingt. Und Gott sagt heute Morgen zu dir, hey, du kannst dich auf mich verlassen. Ich stehe zu dir. Aber dazu ist nötig, dass du Schluss machst mit deinem alten Leben. Das ist wie beim Standesamt. Ja oder nein? Ja. Aber dafür ist wichtig, dass du Schluss machst mit deinem alten Leben. Eine Frau heißt eine Frau. Wow, du brauchst dich nach keinen anderen Frauen mehr umzuschauen. Ist doch gut. Du brauchst dich nach keinem anderen Gott mehr umzuschauen. Du brauchst nicht zu denken, liebt er mich nicht, liebt er mich doch? Er liebt dich. Ganz zuverlässig. Du sagst ein klares Ja zu Jesus in der Taufe und Jesus sagt ein klares Ja zu dir. Kolosser 2, Vers 12, ihr lest das hier. Paulus an die Christen zu Kolosse. Die Taufe hat euer altes Leben beendet. Durch sie wurdet ihr mit Christus begraben. Ebenso seid ihr auch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferstehen ließ. Ich packe hier gleich das Pult weg und dann könnt ihr sterben und auferstehen sehen. Man kann hier sterben. Wasser ist gefährlich. Das Leben ist auch gefährlich. Deswegen ist die Frage, wem vertraut man sich an? Taufe bedeutet, ich gebe mein altes Leben ab. Und ich nehme das neue Leben von Jesus. Und ich vertraue mich ihm an. Und das macht man in aller Öffentlichkeit, weil alle wichtigen Entscheidungen finden in der Öffentlichkeit statt. Und das ist total wichtig. So, die Kinder kommen, es geht los. Und ich räume meinen Platz. Wir hören jetzt mit YouTube auf. Gut, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir können uns am nächsten Sonntag wiedersehen über YouTube. Sonntag, 10 Uhr, Gottesdienst. Die Taufe wird nicht gefilmt über YouTube, sondern